Willkommen, liebe Zuseherin, lieber Zuseher. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein ganz besonderes Gespräch wieder für dich. Robin Kaiser ist mein Gast und unser Thema ist die 12-Strang-DNA. Mit Robin hatte ich schon ein Gespräch, das sehr viele Menschen angesprochen hat und ich glaube, auch unser heutiges Gespräch wird viele Menschen bewegen. Lieber Robin, herzlichen Dank, dass du dir Zeit nimmst. Ich weiß, du hast viel, viel, viel zu tun. Du bist ein wunderbarer Brückenbauer und ja, ich bin wirklich dankbar für deine Zeit.
Danke für deine Einladung. So gerne.
Ja, mein Lieber, 12-Strang-DNA, fangen wir an. Ich habe Ende der 70er Jahre des letzten Jahrhunderts, des letzten Jahrtausends mittlerweile Medizin studiert und da gab es ja eine DNA mit zwei Strängen, spiralig, und da sind unsere Gene drin. Und mehr war da nicht. Und irgendwann mal habe ich ein Seminar bei Greg Braden und Bruce Lipton gemacht. Und da kam heraus, oh, diese DNA wurde ja entschlüsselt, ich glaube 3%, aber der Rest ist Junk-DNA, aber das stimmt nicht. Und ich habe dann natürlich gelesen und gelesen und mich, ja, meinen Horizont erweitert. Aber da war nirgends etwas von 12-Strang-DNA und die kursiert ja jetzt. Und daher wollte ich dich bitten, uns da ein bisschen, ja, zu erzählen und mitzunehmen.
Gerne. Also ich würde im Voraus gerne etwas zum Thema Genetik ganz grundsätzlich sagen, was das überhaupt ist, weil wir das noch nicht ganz verstanden haben als Mensch, wie vollständig der biologische Bauplan darin vorhanden ist. Also die Genetik ist tatsächlich der heilige Blueprint von dem, was wir im Physischen abbilden. Und unsere Genetik existiert nicht nur in dieser physischen Form, sondern es gibt auch einen höherdimensionalen Blueprint. Und der höherdimensionale Blueprint übersetzt sich durch unsere Genetik in den physischen Körper, den wir beleben. Das heißt, die Genetik ist die Schnittstelle zwischen unserem materiellen Sein und unserem feinstofflichen Sein. Und der Blueprint liegt in unserem feinstofflichen Körper und durch die Genetik übersetzt sich die Muster des feinstofflichen Körpers in unsere Physis hinein. Und deswegen ist die Genetik eine ganz, ganz wichtige Schnittstelle in unserem eigenen Schöpfertum, in der Art, wie wir unseren Körper erfahren und in der Art, wie wir auch den Körper umstrukturieren. Zum Beispiel durch bewusste Gedanken oder Gefühlsschöpfungen können wir auf unsere Genetik einwirken. Das ist ja epigenetisch inzwischen auch schon festgelegt oder entdeckt worden. Und da zu schauen, also ich habe mich viel mit diesem Thema Genetik beschäftigt, was zum Beispiel auch Sprache mit Genetik, welche Einflüsse da liegen. Es gibt einen ganz wesentlichen Schlüssel zwischen Sprache und Genetik. Vielleicht kommen wir da auch noch mal hin. Und das Thema Genetik als, ich möchte fast sagen, kosmisches Zahlungsmittel, weil andere Wesen von anderen Ebenen nicht Geld in dieser Form verwenden, sondern sie haben Lebenserfahrung eingespeichert in genetischen Sequenzen, mit denen sie tauschen, die sie fast wie Zahlungsmittel verwenden auf anderen Ebenen. Und das sind Informationen, die ich bekommen habe, die ich sehr, sehr interessant finde, die mir den Wert unserer Genetik auch nochmal neu darstellen konnten. Und nach meinem Wissen gab es tatsächlich sogar auch ganze kosmische Kriege rund um die menschliche Genetik. Wer darf was in die menschliche Genetik einfließen lassen? Wer ist Rechteinhaber der menschlichen Genetik, weil es gibt ja inzwischen auch Multikonzerne auf dieser Welt, die Teile der menschlichen Genetik für sich beanspruchen, weil sie sagen, sie haben da etwas vorgenommen, eine kleine Modifikation. Und jetzt durch die Patentregelung glauben sie, Rechteinhaber der menschlichen Genetik zu sein. Da gibt es andere Wesen von anderen Ebenen, die das schon lange auch in dieser Weise versuchen, über die Genetik den Menschen, den menschlichen Körper zu manipulieren. Und das alles aufzudecken und zu schauen, was ist auf der Manipulationsseite und auf der anderen Seite, was ist auf der Potentialitätsseite, wenn wir uns wirklich mit unserem Lichtkörper verbinden, die 12-Strang-DNA wieder aktivieren, uns mit der Sonne verbinden und da die Puzzlesteine zusammensetzen, dann ergibt sich ein ganz neues, vollständiges Bild, was wir im physischen Körper eigentlich sind.
Dieser Handel unter Anführungszeichen mit Information hat es zu tun mit der Akasha-Chronik, wo wir also quasi unsere Erfahrungen einspeisen und wo wir auch Zugang zu Erfahrungen anderer haben.
Ja, würde ich sagen, die Akasha-Chronik ist eine kosmische Genetik, eine überpersönliche, die nicht nur den Blueprint unseres Menschseins beinhaltet, sondern auch speziesübergreifend und ganz kosmisch gesehen alle Informationen, alle Erfahrungen abspeichert, die es überhaupt gegeben hat, geben wird. Und es ist eine sehr, sehr ähnliche Speicherungsform tatsächlich von Informationen in den Akasha-Chroniken wie in unserer Genetik. Auch dort gibt es bestimmte Schlüsselstellen, die wir irgendwann entdecken und dechiffrieren werden. Also wenn wir lernen, die Genetik auszulesen und mit den Bauteilen der Genetik wieder schöpferisch umzugehen, aus dem Bewusstsein, nicht künstlich technologisch, so wie es jetzt probiert wird. Wenn wir es lernen, die Genetik als ein Schöpfungscode des Lebens zu betrachten, mit dem wir aus dem Bewusstsein heraus schöpfen können, aus den höheren Feldebenen, dann werden wir auch verstehen, wie der Bauplan des Lebens aussieht und dann werden wir uns ganz neu als Schöpfer erfahren dürfen. Und ein ganz wichtiger Punkt ist die Sprache in dem Zusammenhang.
Also wirklich die verbale Sprache. Also wie
Ja,
wir mit
tatsächlich.
anderen, aber auch mit uns selbst kommunizieren.
Tatsächlich. Ich beziehe mich da immer gerne auf die Geschichte von Babylon, wo wir früher eine Sprache gesprochen haben und dann eine Sprachverwirrung eingesetzt hat, wo wir einander nicht mehr verstanden haben. Und die Sprachverwirrung, die babylonische, hat damit zu tun, dass wir angefangen haben, in einer Sprache zu sprechen, die nicht mehr genrezeptibel ist. Das heißt, die Sprache wurde in ein Mentalfeld gehoben und auf einmal war die Sprache keine Schöpfungssprache mehr, sondern eine Mentalsprache, die nicht mehr mit den Bausteinen der Genetik gesprochen wurde, könnte man sagen. Eigentlich ist die Genetik eine Ursprache, eine Sprache des Lebens selbst. Und früher haben wir Laute und Töne ausgedrückt und uns darüber sowohl telepathisch auch, als auch frequenziell, akustisch unterhalten, uns mitgeteilt und diese akustischen Laute, aber auch die telepathischen Frequenzen waren genau in der Schwingungsbandbreite, die auf der Ebene unserer Genetik auch gelegen haben. Das heißt, wir haben quasi mit der Sprache unserer Genetik gesprochen, als Urschöpfungscode. Und das ist das, wie wir den physischen Körper einstmals ins Leben gesprochen oder gesungen haben, von einer höheren Schöpfungsebene. Also wir haben die Sprache der Genetik als normale Austauschsprache früher auf einer höheren Bewusstseinsebene verwendet, eingesetzt. Und was dem vielleicht am nächsten kommt hier auf dieser Erde, auf dieser Ebene, ist die Seelensprache,
Lichtsprache?
die Seelensprache. Ne,
Ist das die Lichtsprache?
genau, die
Ja.
Lichtsprache, die dann auch wieder stärker in die Genetik oder genrezeptibel ist, wo man mit Lichtsprache oder Seelensprache wirklich auch nach meinen Erfahrungen ganz bewusst bestimmte genetische Sequenzen anschalten kann, ganz bestimmte Körperumstrukturierungsprozesse begleiten kann auch durch die Lichtsprache. Also da gibt es ein ganz, ganz weites Feld, das wir noch entdecken dürfen, der Energie- und der Frequenzmedizin und wie wir Sprache und Ton und Klang zur Modifikation unserer Genetik und unseres Körpers wieder einsetzen können.
Mir fällt da die russische Regenerationstechnologie ein von Grabovoi und Petrov. Ich habe da so ein Seminar mal mitgemacht und da ist die Sprache, aber eigentlich vor allem die Vorstellung. Also da geht es, wenn ich mich recht erinnere, schon eine Weile her, nicht so sehr um Worte, sondern um Bilder, also die Sphären und also das, was wir kreieren, nonverbal. Also die Bildersprache eigentlich, ja. Geht es in die Richtung?
Ja, Sprache ist ja auch erstmal, wir haben ein völlig verdrehtes Bild von dem, was Sprache eigentlich ist. Sprache ist Verbindung, ist Austausch, ist, ich lasse mich als Wesen zu dir hinüberfließen und du lässt dich als Wesen zu mir hinüberfließen. Das ist ein Miteinandersein. Das ist viel mehr als Akustik. Sprache ist Austausch auf allen Ebenen. Gleichzeitig. Sprache ist Vereinigung. Und da wieder mitzubekommen, welches Potenzial vor allem in Klang liegt, aber auch in Bildern natürlich, wie du gesagt hast, die aufgeladen werden durch Empfindungen, Gefühle, die dadurch schöpfen können. Also da ist ein ganz, ganz großes Potenzialfeld, was wir entdecken dürfen. Und was natürlich auch mit der menschlichen Genetik zu tun hat, die aktuell wirklich ganz stark auf der einen Seite unter Beschuss steht durch künstliche Frequenzen, die eingespielt werden, auf der anderen Seite kosmische Energien, die diese Urgenetik des Menschen auch wieder aktivieren möchte.
Ich habe gestern was gelesen, das hängt zwar vielleicht nicht direkt mit unserem Thema zusammen, aber dass das Wort Telepathie gebraucht. Die eigentliche Übersetzung soll sein Fernleid. Also Pathie ist es die Krankheit, das Leid, und Tele ist das Fern. Das heißt also, Telepathie wäre eigentlich nach der Übersetzung Fernmitleid. Was sagst du dazu?
Spannend.
Also von der
Ich habe das
Übersetzung
nie.
her stimmt's, aber ihr habt
Ja.
gedacht, also merkwürdig, ja?
Ich habe bei ganz vielen Worten das Gefühl, dass diese Worte nicht stimmen, dass da irgendwas bei diesen Worten nicht stimmt. Ich kenne das ganz besonders zum Beispiel bei Menschen, die den falschen Namen tragen. Da höre ich, das ist der Mensch, der hat diesen Namen und der passt überhaupt nicht energetisch. Dann gibt es Menschen, wo ich spüre, ja, der trägt seinen Namen. Und da habe ich zum Beispiel ganz stark das Gefühl, wie Begriff oder die Schwingungen des Begriffes mit dem Wesen zusammenhängen. Und bei anderen Worten, die so Bewusstseinsfähigkeiten ausdrücken, zum Beispiel wie Telepathie, da habe ich auch manchmal dann wie eine Wortfindungsstörung, immer dann, wenn die Worte nicht passen. Also mir fallen die Namen von Menschen immer dann nicht ein, wenn der Name nicht passt zu dem Menschen. Oder mir fallen Begriffe nicht ein, wenn der Begriff nicht zu dem passt, was der Begriff eigentlich ausdrücken möchte. Und deswegen ist es eigentlich segensreich, wenn einem die Worte nicht einfallen, weil man dann mitbekommt, aha, es möchte eigentlich anders heißen.
Das ist sehr tröstlich. Also wenn mit zunehmendem Alter dann die Worte zum Teil verloren gehen, ist aber na, also das fühlt sich gut und richtig an, ja? Also sollte man oder sollte ich darauf achten, welche Worte mir in dem Moment auf der Zunge liegen, aber nicht raus wollen, weil so ist es ja oft, ja? Ganz
Ja.
spannend. Werde ich darauf achten. Ja, danke für den Hinweis. Wird sicher auch für andere wertvoll sein. Also Zweistrang-DNA ist das, womit wir auf die Welt kommen, ist das richtig? Oder ist das
Größtenteils.
Potenzial der 12 Stränge müsste ja schon da sein?
Es gibt schon Kinder, die auch mit 3 oder 4 Strängen auf die Welt kommen. Also nach meinem Wissen ist es auch in der neuen Zeit durchaus möglich. Und so, ja, Kinder der neuen Zeit oder so sehr lichtvolle Eingeburten, denke ich, dass die auch schon mit einem höheren Potenzial auf die Welt kommen, was die Genetik anbetrifft.
Sind es die, die wirklich geboren werden, also durch den Geburtskanal gehen, oder sind es die, die als Walk-in früh reinkommen?
Kann beides sein. Also ich denke, dass es auch welche gibt, die von Anfang an eine höhere genetische Potenzialität mitbringen, mehr Spielraum, mehr Speicherplatz auch. Es geht ja alles darum, dass man über die Genetik mehr Informationen verarbeiten und ausdrücken kann, multidimensional. Eine Zweistrang-DNA ist eigentlich referenziert auf eine zweidimensionale Realität, wo sie uns hinbringen wollen. Die zweidimensionale Metaverse-Realität, die virtuelle Realität. Eine Dreistrang-DNA wäre eigentlich äquivalent zu einem dreidimensionalen Existenzform. Und so sehe ich das, dass wir in einem zwölfdimensionalen Schöpfungsgebäude leben und entsprechend eine Zwölfstrang-DNA besitzen. Und je nachdem, mit welcher Bewusstseinsebene wir verbunden sind, also wenn wir zum Beispiel in ein fünfdimensionales Sein hineinkommen, dass wir entsprechend als Basis dann auch eine Fünf- oder Sechsstrang-DNA haben, die das begleitet auf unserer physischen Ebene dann.
Ist es wirklich körperlich? Also wenn man dann quasi eine Zelle seziert unter dem Mikroskop, gibt es dann auch tatsächlich diese mehr als zwei Stränge oder ist es im energetischen?
Die ersten Stränge sind physisch auf jeden Fall. Also nach meinem Wissen ist es, ja, ich würde sagen, so ab vier, fünf, ab der vierten oder fünften Strang-DNA fängt es an, feinstofflich zu werden. So wie bei den Dimensionen auch. Die vierte Dimension ist ja eigentlich fast noch physisch. Die anliegende Astraldimension gehört ja eigentlich zum physischen Planfeld dazu. Und darüber hinaus gibt es zwar auch noch physische Ebenen, aber es wird zunehmend feinstofflicher. Und ab der sechsten Dimension gehe ich davon aus, dass die Sechs-Strang-DNA, ja, es kann sein, dass es das auch physisch gibt. Dann bin ich mir gerade nicht ganz sicher, ehrlich gesagt. Aber höher als das gehe ich davon aus, dass sich das in die feinstofflichen Ebenen weiter fortsetzt.
Also das heißt, wir können, wenn wir uns quasi öffnen für diese ja, Updates oder Erweiterungen, wie auch immer man das nennt, geht das linear. Also es geht von 2, 3, 4, 5 in Richtung 12. Oder also gefühlsmäßig ist alles da, nur ist die Frage, was wir in Besitz nehmen. Also wo, das ist so, wie ich habe ein Riesenhaus und bewohne aber nur einen Raum davon. Ja, weil ich die Türen gar nicht erkennen oder so, weil man über die Türen werden wir eh sprechen. Stimmt das Gefühl?
Ist ein schönes Beispiel, sehr passend, ja. Ja, wir haben uns mit dem Bewusstsein nur in einem kleinen Kämmerchen
Genau.
eingesperrt, obwohl uns eigentlich viel mehr offen steht und zur Verfügung steht, wenn wir uns auch öffnen und hingeben.
Das haben
Und
wir gemacht. Wir haben uns so eingeengt. Also wir haben uns eingesperrt in diesem Kammerl.
ja und nein, ich würde sagen, wir haben aufgrund eines seelischen Wunsches oder Impulses andere Kräfte angestellt, dass sie das für uns machen. Das sind die nicht so freundlichen Schichten der Dualität, die dunkle Seite der Dualität. Nach meiner Erfahrung sind wir Wesen von jenseits der Dualität, die sowohl die lichten als auch die nicht so freundlichen dunklen Kräfte angestellt haben, um ein Dualitätsspielfeld aufzubauen, in dem wir uns dann bewegen können. Aber wir haben sozusagen jede Kraft in die Rolle initiiert, die sie für uns dann spielt.
Vollzugsgehilfen des Schicksals, nennt sie Detlefsen.
Oh, wie schön, ja.
Ja, weil das ist ja, also wenn man langsam erwacht, darf man eigentlich niemandem mehr böse sein, der einem etwas antut. Ja, wenn man jemanden quasi bestellt und die Rolle zuteilt, dann ja, aber das ist ja eben das Vergessen. Was wollten wir damit erreichen? Wollten wir den Genuss der Befreiung erleben? War es wirklich nur das oder hat es noch andere Hintergründe?
Also ich sehe, was die irdische Planebene angeht, vor allem zwei verschiedene Sachen, die wir hier lernen wollten, kollektiv, nicht individuell. Das ist auf der einen Seite das Ausprobieren unseres eigenen freien schöpferischen Willens, also Willensfreiheit und Lernen, die richtigen Entscheidungen zu treffen innerhalb der Dualität mit unserem freien Willen. Also das ist das eine. Und dann auf der anderen Seite gibt es ja kaum so dichte Existenzbereiche wie hier. Und eine zweite wichtige Sache, die manchmal vergessen wird, warum sich Seelen überhaupt als physisch inkarnieren, ist die Schulung der Willenskraft. Auf höheren Dimensionen, wo alles sofort manifestiert sich, was man denkt, kann man keine Willenskraft in dieser Form ausbilden, weil sozusagen alles immer da ist, kommt. Es ist einfach Wunscherfüllungsprogramm die ganze Zeit, überall, nonstop, mit jedem Impuls und jedem Gedanken. Und hier lernen wir durch die dichte Struktur und durch den Widerstand an dieser physischen Ebene, die eigene Willenskraft zu schulen und auszubilden. Und diese brauchen wir dann, um in höheren Ebenen auch größere Schöpfungsprojekte anzugehen.
Disziplin in der Aufmerksamkeit. Ja.
Ja.
Und die ist nicht leicht. Also, Dirk Seufert hat so lieb erzählt, wie er gelernt hat, sein Raumschiff zu steuern. Das war so nicht leicht, weil am Anfang ist es immer ganz woanders hingeflogen, als er wollte, weil er irgendwo abgelenkt war. Ja? Also, als ich das gehört habe, habe ich auch gedacht, na, mein Raumschiff würde Zickzack-Kurs fahren wahrscheinlich.
Ja.
Gut, also wir haben uns das vorgenommen, wir leben das gerade. Aber irgendwo ist ja jetzt der Wunsch erwacht, wir wollen uns befreien aus diesem spannenden und sehr sinnlichen Gefängnis. Also ich meine, die Erde ist ja schon auch, ist ja großartig eigentlich, ja, mit all den Herausforderungen. Ja? Gibt es ja auch viele, die hier einfach naschen wollen. Also mein
Ja.
geistiger Begleiter sagt eben, dass er durch mich diese Sinnlichkeit und vor allem Emotionalität quasi miterleben darf. Ja? Und er hilft mir quasi, baut mir die Brücke. Ja? Jetzt kommt, glaube ich, der Punkt, oder für viele, ja nicht für alle, wo es in die Öffnung geht, richtig?
Für einen Teil der Menschheit, die bereit ist und sich bereit erklärt, das auch mitzumachen, ja. Auf jeden Fall.
Das heißt, da gibt es diese Trennung. Also es gibt ja dieses Bild der zwei Erden, ja, die sich teilen. Das ist sogar visualisiert von jemandem. Und das ist etwas, was sich für mich nicht gut anfühlt. Das ist ganz, ganz eigenartig. Ja? Also ich habe eher so das Gefühl, auch mit den Timelines, da wollte ich eigentlich ein eigenes Gespräch, wenn du dir nochmal Zeit nimmst, weil diese Trennung, ja, vollzieht ja genau diese Dualität, über die wir eigentlich hinauswachsen wollen. Ja? Aber gut, das ist ein eigenes Thema. Also nehme ich den Schmerz. Also gut, die wollen, die bereit sind, die sich öffnen. Was brauchen wir? Also ich darf da mich dazu zählen. Was dürfen wir an Steinen aus dem Weg räumen, Zwischenplafond abbauen oder wie auch immer man das über. Was dürfen wir tun?
Ich würde gerne kurz nochmal auf die Weltentrennung eingehen, weil du es angesprochen hast. Für mich ist es eine Zellteilung und das ist ein ganz natürlicher Prozess der Entwicklung der Schöpfung, wo aus eins zwei wird und diejenigen Seelen und Wesen zusammenfinden, die zusammengehören. Dieser Erfahrungsraum hat zwar ein ganz breites Schwingungsspektrum und ganz viele Wesen sind hier von ganz verschiedenen Bewusstseinsebenen, aber die Erde kann den Traum, die Vision ihres Lebensraumes nicht mehr so umsetzen und leben, wenn das Dualitätsspektrum so groß ist. Und deswegen wird aus eins zwei, beziehungsweise es gibt ja schon mehrere Welten, es gibt mehrere Erden. Die meisten von uns, nach meiner Wahrnehmung, leben schon gar nicht mehr auf der natürlichen Erde, sondern einer künstlich darauf aufgebauten Welt. Die meisten von uns bewegen sich ja nur in den künstlichen vier Wänden und inhalieren die mediale Realität und dadurch sind sie gar nicht mehr im Erdenbewusstsein. Auf der Erde zu sein heißt eins mit dem Bewusstsein der Erde zu leben. Aber wer von uns Menschen lebt denn noch auf der Erde? Ich würde sagen, wir haben wirklich schon die künstliche Trennungsschicht so sehr aufgebaut, dass das bereits stattgefunden hat. Und letztlich sind das Strukturen, die sich jetzt hier gerade auf dieser Erde wieder verabschieden.
Okay, ich weiß nicht warum, ich habe da einen Schmerz dabei. Ich kann es auch nicht erklären, aber es ist so ein Gefühl der Trauer, ja. Aber ja.
Ich glaube, das hat damit zu tun, dass du gerne alle mitnehmen möchtest.
Ja,
Und ich
genau.
kann das total verstehen. Und sie kommen auch in ihrer Zeit und ihrem Tempo und ihrem seelischen Drehbuch. Es ist wichtig, jeder Seele seine Erfahrung zuzugestehen, die sie machen wollen. Und es sind einfach nun mal viele Seelen immer noch auf diesem Planeten inkarniert, die auch weiterhin die dreidimensionale Realität auskosten wollen und alles, was damit dazugehört. Und ja, es gilt, sich jetzt diesen Schmerz vielleicht nochmal anzuschauen und zu sagen, okay, der Herzenswunsch, der dahinter liegt, ist eigentlich ein ganz großer und ganz schöner, nämlich alle mitnehmen zu wollen und dann zu sehen, wir kommen alle irgendwann an. Und früher oder später, ab einer gewissen Ebene, spielt keine Rolle mehr.
Ja, und vor allem, also Zeit ist ja nicht wirklich linear. Also in Wahrheit sind wir alle schon angekommen.
Ja.
Na? Also irgendwo wahrscheinlich ist der Fokus dorthin. Also früher war es so, dass ich, als ich selbst mich auf diesem Weg aufgemacht habe, dann in meinem Umfeld Menschen hatte, wo ich gedacht habe, es täte mir wahnsinnig leid, wenn es da diese Trennung gäbe, ja. Das ist heute nicht mehr so, weil die wesentlichen Menschen in meinem Umfeld, die weiß ich, die kann ich mitnehmen, ja. Aber es ist trotzdem, okay, also ich werde mal den Schmerz anschauen, der hat sicher noch, da ist sicher noch was anderes dahinter, also der triggert irgendwas, wahrscheinlich diesen Zwillingsverlust, der ja kein Verlust war, also das spielt sicher da rein. Okay, was dürfen wir, die wir bereit sind, für dieses Abenteuer von 2 auf 12 Strang zu erweitern? Was dürfen wir tun? Was sollten wir nicht mehr tun? Ich glaube, das ist ja auch wichtig, um bereit zu werden. Weil die Frage ist noch, gibt es in unserem Seelenplan, ich glaube, sowas gibt, so ein Zeitfenster. Hat unsere Seele, bevor wir inkarniert sind, eine bestimmte Zeit gibt es nicht, aber bestimmte Entwicklungsstufe vorgesehen und sagt, dann geht's los.
Absolut. Ich sehe das sogar manchmal so, dass wir wie eine innere Sanduhr haben und wenn die abgelaufen ist, dann werden wir aktiviert oder entsprechende Entwicklungsveränderungen geschehen einfach. Also es gibt so viele Beispiele von Menschen, die überhaupt nichts getan haben und dann auf einmal beim Abwaschen kriegen sie die absolute Erleuchtungserfahrung. Und dann gibt es Menschen, die ganz lange meditieren und trainieren und es öffnet sich dennoch nicht. Und das ist eigentlich ein Hinweis darauf, dass auch ein höherer seelischer Plan wirklich Zeiten, Etappen genauso timet, wie es gerade wichtig und richtig ist, aus einer höheren Ebene. Was nicht heißt, dass wir hier nicht unseren Teil dazu beitragen sollten. Also den Körper reinzuhalten in Körper, Geist und Seele ist eigentlich die Grundlage dafür, dass damit ein Umbauprozess stattfinden kann. Zu schauen, was kann ich hier von dieser Ebene aus tun, damit sich genetische Strukturen umändern können. Also Lichtsprache wäre zum Beispiel ein Thema, sich selbst in Lichtsprache zu besprechen. Es gibt ja diese Heilungsanwendung, dass man Krankheiten besprechen kann. Man kann aber auch noch ganz viele andere Dinge besprechen oder befelden durch Klang, durch Ton, durch Sprache. Und da auch ganz bewusst und zielgerichtet wieder in die Genetik zu gehen und mit der Seele zusammen. Ich habe manchmal das Gefühl, dass wenn ich rüberwechsle in die Lichtsprache, dass dann so Urschöpfungscodes durchkommen, die die menschliche Genetik oder zumindest Teile dessen wieder reaktivieren können. Und da zu schauen, was ist möglich, was kann ich mit mir, mit meiner Stimme nämlich machen, weil die Stimme, der Klang meiner Stimme ist auf meine Seelenfrequenz abgestimmt. Das ist immer, wenn das Kehlchakra offen ist, dann nimmt der Klang der Stimme den Klang der Seele an. Und mit diesem Seelenklang kann die Stimme dann heilen und vor allem auch die innere Genetik wieder aktivieren. Und das ist etwas, was wir als Menschheit tun dürfen. Wir haben ganz viele, haben ein verschlossenes Kehlchakra, das wieder öffnen, wieder zu seiner Stimme, zu seinem inneren Ton finden und dann damit durch den Körper durchgehen, diesen Körper durch den Klang befelden und die Seele bitten, die Aktivierungscodes für eine höhere Genetik durchzugeben, während des Tönens oder des Klingens. Und das ist etwas, wenn man das regelmäßig macht, bekommt man mit, der Körper baut sich um.
Also Tönen und also ich habe gerade das Gefühl, es ist auch die innere Stimme. Also ich habe, ich weiß nicht, was eine innere Stimme ist, kriege ich gerade herein. Also der innere Gesang. Was ist das?
Natürlich, es gibt feinstoffliche Ebenen in dem und es gibt grobstoffliche Ebenen in dem. Und die dürfen natürlich gemeinsam miteinander wirken. Zuerst ist der stille Ton. Was wir aus der Seele empfangen als Urschöpfungscode, ist erstmal noch nicht akustisch oder auf dieser Welt in dieser Frequenzebene hörbar oder sichtbar. Wir dürfen es erst aus der Stille herausschöpfen. Aber wenn aus der Stille heraus sich ein innerer Ton ergießt, dann dürfen wir lernen, den Körper als Instrument einzusetzen, um diesen Seelenton auch auszudrücken in unserer Art und Weise. Und es muss nicht durch die Stimme sein, das kann auch durch Bewegung sein. Auch das ist eine Form, ja, eine Melodie auszudrücken letztlich. Und da wieder reinzugehen und schauen, die Genetik hat auch einen gewissen Rhythmus. Das ist nicht tote, starre Programmiersprache, die da ist. Das ist eine fraktale, rhythmische, lebendige Struktur. Das ist das Lebensmuster an sich, welches da pulst und vibriert in uns. Und die Genetik ist eigentlich nichts anderes, also in der Form, wie sich unser Körper aufbaut, nichts anderes als die Schöpfungssprache, die auch alles andere aufbaut. Also, man hat sich ja manchmal gewundert, warum die genetische Übereinstimmung zum Beispiel von manchen Tiersorten und dem Menschen so groß ist. Es gibt eine riesige Übereinstimmung. Also zum Teil bis zu 95% von manchen Affenarten. Und dann wird uns irgendwas Darwinistisches auf den Tisch geklatscht, dass wir davon abstammen. Es hängt einfach nur damit zusammen, dass das eine Urschöpfungssprache ist. Und dass wenn wir die Sprache unserer Genetik wieder sprechen lernen, dass wir physisch materialisieren lernen auch, weil sich auch Tiere und Pflanzen und materielle Gegenstände aus diesen Urschöpfungssequenzen aufbauen. Sie können daraus erschaffen werden. Und das wieder zu verstehen, dass das wirklich eine Schöpfungssprache ist, die materialisieren kann, mit denen man in anderen Sequenzen die Grundstruktur des Lebens aufbauen kann, da sind wir einem ganz, ganz großen schöpferischen Geheimnis auf der Spur.
Das machen ja die russischen Regenerations, ja, Technologen. Die lassen Organe nachwachsen. Und dann ist natürlich, also wenn die Medizinerin sagt, bist narrisch, aber natürlich ist es möglich. Ja, Material ist genug da. Der genetische Bauplan ist da. Also warum nicht so wie ein Salamander seinen Schwanz nachwachsen lässt? Eine Gallenblase, wie es der Petrov hat das erzählt, ne?
Natürlich.
Und also das ist wirklich dann auch Materialisation, ja, Manifestation im besten Sinn, ja. Wobei die Frage ist, also zu dem Seminar kam damals ein Zahnarzt in die Pause und hat gefragt, also er hat mehrmals schon Zähne nachwachsen lassen, aber die sind alle schief nachgewachsen und er musste sie ziehen, ja. Da haben wir dann gedacht, Besen, Besen seid's gewesen, ist mir eingefallen, ja. Also diese Schöpfung, da ist die Frage, da sind wir vielleicht noch nicht so weit, ja. Ich erinnere mich an unser letztes Gespräch mit vielen, vielen Details, aber ein Satz, den ich geliebt habe, ich möchte mich nicht in mein Leben einmischen, ja. Und das ist im Zusammenhang mit der DNA-Aktivierung, Aktivierung klingt so aktiv wahrscheinlich auch, ja, nicht machen, sondern bereit machen, ja. Also für das, was hier und jetzt sich ereignen möchte, sich öffnen möchte, offen sein, ja.
Ja.
Schön.
Und eine ganz wichtige Rolle mit diesem Bereitmachen spielt die Sonne. Also die Frequenzen, die aus der Sonne kommen, sind höchst genaktivierend, möchte ich sagen. Und wir sind ja hier auf dieser Erde zum Teil recht abgeschirmt, sowohl über natürliche als auch künstliche Magnetfelder, die um die Erde herum sind, die die solaren Frequenzen abschirmen, aber auch andere kosmische Frequenzen abschirmen. Und das ist ja gegenwärtig etwas, was wegfällt immer mehr. Die künstliche Matrix, die als Magnetfeld um diese Erde herum gebaut wurde. Und das sorgt dafür, dass Solarfrequenzen immer direkter einstrahlen. Und das hat zur Folge, dass wir physisch auch umgebaut werden, weil letztlich alles das, was wir im Physischen hier kennen, baut sich auf aus der Energie des Sonnenlichtes. Jeder Stein, jede Pflanze, alles baut sich aus dieser Energie auf. Und in dem Sonnenlicht, in einem einzelnen Sonnenstrahl, sind die ganzen Blueprints des gesamten physischen Erfahrungsraumes vorhanden. Das heißt, wir haben hochkondensierte, hochkomprimierte Energie, die oder beziehungsweise Informationen. Und diese Information ist so dicht, eine Energie und Information ist letztlich das Gleiche. Die Energie, die Information ist so dicht, dass sie uns nur als Wärme erscheint. Wenn wir aber lernen würden, mit einem hellsichtigen Blick, mit dem dritten Auge, die Sonne und die Strahlen der Sonne auszulesen, ich habe das immer wieder erleben dürfen. Das sind wie Lichthieroglyphen, die im Sonnenlicht zu uns einstrahlen. Und indigene Kulturen haben eine Schriftsprache gehabt, die mich zum Teil erinnert. Also wenn ich mir die Sachen anschaue, die Azteken zum Beispiel oder die Inkas als Schriftsprache hatten, das erinnert mich an den Hieroglyphen, die ich gesehen habe in den Lichtstrahlen der Sonne. Und dort liegen die Urschöpfungscodes, über die sich alles Leben hier auf dieser Erde aufbaut. Und das werden wir irgendwann erkennen dürfen, dass die Schöpfungssprache unserer DNA aus der Sonne kommt und die Sonne und die solaren Frequenzen uns die Codes durchgeben, die wir dann physisch in unserer Genetik übersetzen. Aber die Sprache ist die gleiche, die Symbole, die Lichtgeometrie ist die gleiche. Unsere Genetik wie die Lichtgeometrie, die durch die Sonnenstrahlen zu uns kommt. Und das wird irgendwann sehr, sehr spannend sein, wenn wir nicht nur unsere eigene Genetik dechiffrieren, also auseinandernehmen und auslesen können, sondern auch die Lichtsprache im wortwörtlichen Sinne, die von der Sonne zu uns kommt.
Ganz spannend. Ganz, ganz spannend. Und die Sonnenaktivität erhöht sich ja aktuell. Also man hat ja das Gefühl, die Sonne gibt, was sie kann. Also
Ja.
richtig aufrührerisch fast, ja. Vielleicht ist auch kein Zufall wahrscheinlich, ja. Magst du noch was zu 12-Strang-DNA und Merkabah mit uns teilen? Da gibt es ja sicher einen Zusammenhang.
Ja, gerne. Je schneller die Merkaba rotiert, desto höher ist das energetische Potenzial, welches wir zur Verfügung haben. Und mit dem höheren energetischen Potenzial aktivieren sich automatisch die anderen Genstränge. Das heißt, wenn wir in einem Energiemangel sind, dann kommen wir nicht in die Aktivierung dieser anderen Genetikstränge hinein, sondern es gibt wie Energieschwellen. Und wenn wir eine bestimmte Schwelle überschreiten, dann bildet sich das neue Muster. Und dann gibt es wieder einen Aufbau der Energie und dann gibt es wieder nicht eine quantitative, ne, mehr desgleichen von derselben Energie, sondern dann gibt es ab einem gewissen Energieniveau einen qualitativen Sprung in ein neues Energiemuster. Und dieser Sprung hängt dann mit der Genetikaktivierung eines weiteren Stranges zusammen. Und so sehe ich es, dass wir Stück für Stück in einer Wechselwirkung die Energie erhoben bekommen und mit der steigenden Energie auch das genetische Potenzial wie freigesprengt wird. Und die Befreiung der DNA ist dann sozusagen das physische Äquivalent, die Manifestation, dass wir dann diese Energie auch halten können. Gegenwärtig tauchen wir zwar in ganz hohe Energiezustände ein, aber wir können es sehr selten physisch halten. Und das hat damit zu tun, dass die Genetik noch nicht hinterherkommt. Wenn aber die Genetik sich aktiviert hat, dann können wir das physisch auch halten, was wir in einem höheren Bewusstsein, in einer höheren Energie verkörpern lernen.
Ich habe heute in der Früh etwas erlebt und ich glaube, es ist kein Zufall, dass das im Zusammenhang mit unserem Gespräch ist. Ich kann es nicht erklären. Das war als würde ich unter Strom stehen, aber also wenn ich unter Strom stehe, ist es nicht angenehm. Also ich habe als Kind einmal ein Kabel durchgetrennt und das war nicht angenehm. Aber das ist wirklich also ganz, ganz eigenartig und es könnte sein, dass das so wie eine Aktivierung war, um mich quasi mit dir in Resonanz zu einzuschwingen. Könnte das sein? Also wer auch immer das initiiert hat, ja?
Es ist möglich.
Ja,
Ja.
ganz spannend, weil also was ich immer mache vor den Gesprächen ist diese Liebesbrücke, ja, also von meinem Herz schicke ich so einen Liebesbogen und dann kommt auf Seelenebene der andere und das schließt sich dann zu einer Liebesbrücke, ich sehe dann natürlich einen Regenbogen, weil ich das liebe, also das ist sowieso immer so die Einstimmung, so wie halt Orchestermusiker ihre Instrumente einstimmen, aber das war und also ich habe es zuerst nicht mit dir in Verbindung gebracht, aber jetzt, weil du es eben erzählt hast von diesen hohen Schwingungen, die wir nicht halten können, aber die uns immer wieder so wie, ja, so ein bisschen hochkitzeln, hochschubsen, ja, und dann ist wieder Ruhe eine Weile, ja. Also im Moment ist es ziemlich intensiv, wissen wir alle, ja. Ich habe noch eine Frage zu DNA, Zwölfstrang-DNA und Kommunikation. Also was ich gelernt habe, Greg Braden und Bruce Lipton habe ich schon erwähnt, ist, dass die DNA für die Kommunikation innerhalb des Körpers, also zwischen allen Zellen, die sind ja quasi alle verbunden, kommunizieren miteinander, aber natürlich auch Kommunikation zwischen Menschen. Aber ich habe so das Gefühl, auch Kommunikation mit dem Kosmos, mit dem Universum. Ist das richtig, das Gefühl?
Ja, es ist die Ursprache schlechthin. Wir können uns mit unserer Genetik, mit allen Wesen auf allen Ebenen sprechen, kommunizieren. Das ist etwas, das ist so universell, wenn wir hinter diese Lichtsprachen-Hieroglyphik, möchte ich sagen, kommen. Also Worte in dieser Sprache treffen nie das, was sie eigentlich ausdrücken versuchen. Da darf man auch hinter die Worte hören, was eigentlich gemeint ist. Aber es gibt tatsächlich so etwas wie ein Urschöpfungscode, so etwas wie eine Ursprache. Und die ist sehr, sehr nah an dem, was wir genetisch in uns tragen. Und das wird sehr spannend, wenn wir da lernen, wieder mit dieser Sprache nicht nur zu sprechen, sondern auch zu denken. Weil das ist etwas, wir denken ja in den meisten Fällen mental in Worten. Zumindest haben die meisten das als Gedanken bezeichnet. Aber diese Mentalspur in Worten zu denken, ist eine absolute Entfremdung unseres Bewusstseins, beziehungsweise Reduzierung unseres Bewusstseins auf das Mentalfeld. Und wenn wir anfangen, in der Lichthieroglyphik dieser Ursprache zu denken, dann sind wir derart schöpferische Wesen und unser Bewusstsein wird getaucht in eine höhere Intelligenz, in eine kosmische Intelligenz. Also da kommt ganz, ganz viel auf uns zu, wo wenn wir in der höheren Energie sind und der aktivierten DNA, dass sich mentale Prozesse ganz anders anfühlen, sie sich ganz anders gestalten, dass der schöpferische Prozess von Gedanken und Gefühle komplett neu aufgesetzt wird und wir anfangen, in neuen Energiesprachen zu denken und zu fühlen. Ja. Ich kann es ganz schwer ausdrücken.
Ja, ich weiß, aber es kommt ja rüber, also diesen Begriff von Telepathie, was ich, den ich vorhin erwähnt habe, also wie gesagt, ist vielleicht ein falsches Wort, aber es kommt ja in den Gesprächen, sicher auch für unsere Zuseherinnen und Zuseher ja viel mehr rüber als Worte, ja. Also da schwingt ja so viel und das ist, ja, ist einfach schön. Ich habe eine letzte Frage noch. Zwölffache Typen. Wir haben zwölffache Typen in der Astrologie. Wir haben, es gibt 12 Stämme, nach deinen Erzählungen, 12-Strang-DNA. Da gibt es doch sicher einen Zusammenhang. Warum 12 Dimensionen auch? Was hat es mit der 12 auf sich?
Ja, die 12 ist eine ganz wichtige Ordnungszahl in der gesamten Schöpfung. Also man kann ja das gesamte Schöpfungsgefüge auch durch heilige Geometrie erklären. Und letztlich ist auch Mathematik ursprünglich eine göttliche Sprache. Und wir haben ja hier unsere Mathematik in einem Dezimalsystem, das heißt einem Zehnersystem. Und das ist bereits schon eine Entfremdung. Eigentlich müsste es ein Zwölfer Zahlensystem geben. Und in einem Zwölferzahlensystem hat jede Zahl einen ganz bestimmten energetischen Wert. Es gibt Mathematiker, die das tatsächlich auch schon so umgewandelt haben und damit arbeiten. Und in einem Dezimalsystem ergeben ganz viele große Formeln eine Asymmetrie. Also wir haben in der Mathematik ganz viel Verschleierung und ganz viel Unwissen und ganz viel Asymmetrie von höheren Formeln, weil wir das falsche Zahlensystem angelegt haben. In der Zwölfer-Zahlensystem hätten wir für ganz viele Formeln eine wundervolle Symmetrie. Und immer, wo Symmetrie, Ordnung und Schönheit herrscht, wissen wir, wir sind einem höheren göttlichen Gesetz auf der Spur. Und die Zwölf ist einfach die Vervollkommnung. Alles schließt sich mit der 12 ab, beziehungsweise es gibt eine 13. Kraft. Die 13. Kraft ist für mich die Christuskraft, die alle 12 in sich vereint. Und das ist etwas, ne, wir haben ja die Zahl 13 hier dämonisiert, das wurde auch gemacht. Eigentlich ist die 13 die Gesamtheit der 12. Und das 13. ist das Göttliche in der gesamten Zwölferstruktur der Schöpfung. Und das ist etwas, da kann man mal so ein bisschen in die Zahlenmystik reingehen, kann man ein bisschen mal in heilige Geometrie reingehen. Also alles baut sich auf, wo wir leben hier durch 3, 6, 9 und 12. Darüber bauen sich ganz viele wichtige Schöpfungsgesetze auf. Also wir leben in der dritten Dimension, in der sechsten Dimension befindet sich der Blueprint für unsere dritte Dimension. In der neunten Dimension ist alles bereits aufgelöst, was wir hier im physischen kennen. Und dennoch kommen von dort die Impulse, die zum Teil in den Seelen oder Überseelen unserer selbst lagern. Also das geht hoch bis in die neunte Dimension. Und das gesamte zwölfdimensionale Gebäude ist das, was ich immer als Schöpfung bezeichne. Die Schöpfung ist zwölfdimensional und wurde aus einem göttlichen Geist, einem Einheitsgeist erschaffen und befindet sich nach wie vor in der 13. Kraft, in diesem Einheitsgeist. Ja. Könnte man noch unfassbar differenzierter darauf eingehen. Aber ich glaube, es genügt erstmal als erster Impuls.
Ja, ich glaube, das erleben viele, die mit dir Gespräche führen. Ich mag nicht aufhören. Aber ja, es ist einfach, es ist vollkommen. Also ich habe auch das Gefühl, ich habe gerade so eine Ganzkörpergänsehaut wieder. Ich habe so das Gefühl, das Gespräch ist, ja, geht in Richtung 13. Danke dir. Danke,
Danke
danke,
dir.
danke. Tausendmal.
Ja.
Ja, mein Herz. Du weißt. Danke.
Ja. Ich gebe die Sachen einfach nur weiter, die auch mir gezeigt werden. Also ich bin auch dort nur der Botschafter.
Aber das Schöne bei dir, du bist so reiner Botschafter, nicht im Sinn von Polarität schmutzig und rein, sondern du wirst schon auch deine Macken haben. Aber erstens bist du dir ihrer wahrscheinlich bewusst. Und zweitens, also für mich ist da so viel kindliche Reinheit drin. Ich kann es ja dann, das versagen wieder die Worte, aber es ist ein Gefühl und ich glaube, es fühlen alle, die uns sehen. Ne?
Und das liegt daran, dass ich wirklich viel an mir gearbeitet habe. Wenn ich, ne, nicht diese Arbeit getan hätte, wäre ich auch nicht der, der ich bin. Und das ist eigentlich das, was ich auch immer wieder, egal wo wir stehen im Bewusstsein, wenn wir die Arbeit tun, werden wir die Früchte erhalten. Und es gilt einfach, dran zu bleiben und weiterzumachen.
Ja. Und auch da ist wieder diese so ein bisschen Polarität auf der einen Seite, ich gehe mir aus dem Weg, ja, ich gehe meiner Seele aus dem Weg. Auf der anderen Seite, ich arbeite, ich nenne es heute, ich spiele mit mir, ich habe ein Leben lang hart an mir gearbeitet, mittlerweile bin ich soweit, ich spiele mit mir, aber es ist jeder Tag so, dass ich was Neues entdecke und erkenne und feinschliff und da noch was und da noch was und ja, aber deswegen sind wir hier. Danke dir.
Genau.
Danke, danke, danke,
Ich
danke.
danke dir.
Ja. Und danke dir fürs Dabeisein, fürs Zuhören, mitfühlen, zuhören, nicht nur den Worten, sondern auch, was das mit durch den Worten, na, zwischen den Worten durchgekommen ist. Ja, mein Hirn schaltet gerade ab, macht nichts. Alles Liebe dir und alles Liebe dir. Danke.
Danke.